Der Wochenspruch steht in Philipper 1,6 und Paulus sagt, ich bin in derselben guten Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden. Ich wünsche Ihnen und mir einen gesegneten Gottesdienst. Gottes Wort kommt nie leer zurück und darum sind wir schon ganz gespannt, wie uns der Herr ansprechen wird. Und jetzt wollen wir ihn loben und preisen mit Lied Nummer 161. Liebster Herr Jesus, wir sind hier, dich und dein Wort anzuhören. Vers 1 und 3. Wir wollen miteinander beten. Herr, es ist ein Geschenk, dass wir gerade mit unseren Liedern zum Ausdruck bringen können, was uns die eigenen Worte oft verwehren. Es ist ja nicht Sentimentalität, sondern es ist ein echtes inneres Verlangen, dir die Liebesworte zu sagen, die wir dir so oft verweigern. Liebster Jesus, wir sind hier. Wir dürfen als Gemeinde dich preisen, wir dürfen als Gemeinde dich loben, aber wir dürfen auch miteinander dich lieben. Du hast deine Jünger gefragt, ob sie dich lieb haben. Und so wollen wir dir das auch zum Ausdruck bringen, dass dieser Gottesdienst für uns ein Anliegen ist, in deiner Gegenwart zu sein. Und wir brauchen auch durch den Heiligen Geist dein Reden, denn unser Wissen und Verstand ist verhüllt. Wenn du nicht redest, wenn du nicht wirkst, Herr, dann können wir viele gute menschliche Gedanken austauschen, aber wir werden nicht hören, was du uns zu sagen hast. Leg deine Hand auf uns, rede durch dein Wort, damit der Glanz deiner Herrlichkeit, das Licht, sichtbar wird für uns und wir erleuchtet durch deine Gegenwart mit Freuden deine Boten sind. Herr, rede zu uns und wir danken dir auch, dass wir dir sagen dürfen, was uns bewegt und das wollen wir in der Stille tun. Danke, Herr, du hast uns gehört und unser Gebet erhört. Lenke jetzt unsere Sinne und Verstand auf dein Wort. Und das bitten wir in deinem Namen, Herr Jesus. Amen. Amen. Heute der Tag Kantate. Und wenn wir das auch nicht singen können, so dürfen wir es miteinander sprechen. Die Lesung nehme ich aus Psalm 98. Und das ist im Liederbuch, im Gesangbuch, das die Nummer 739, 739 oder die Seite 1308, was immer Sie lieber aufschlagen. Es ist unter den blauen Streifen zu finden, Psalmen, Psalmgebete. 739, Psalm 98. Wir wollen miteinander lesen. Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Er schafft Heil mit seinen Rechten und mit seinem heiligen Arm. Der Herr lässt sein Heil kund werden. Vor den Völkern macht er seine Gerechtigkeit offenbar. Er gedenkt an seine Gnade und Treue für das Haus Israel. Aller Weltenden sehen das Heil unseres Gottes. Jauchzet dem Herrn, singet, rühmet, lobet, lobet den Herrn mit Harfen und mit Saitenspiel, mit Trompeten und Posaunen. Jauchzet vor dem Herrn, dem König. Das Meer brause und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Die Ströme sollen frohlocken und alle Berge seien fröhlich vor dem Herrn. Denn er kommt, das Erdreich zu richten. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker, wie es recht ist. Und der Herr möchte diesen Lobgesang in uns anstimmen und zur Erfahrung machen. Und so wollen wir ihn auch nochmal loben mit Lied Nummer 341. 341, die Verse 1, 7, 9 und 10.
was ich getan hab und gelehrt.
Gemeinde, ich möchte aus dem Philipperbrief den Text betrachten, der dieses besondere Wort für diese Woche eigentlich einfasst und diesem Wort eine Erklärung gibt. Ich habe den Predigttext gewählt aus Philipper 1, Vers 3 bis 11. Philipper 1, Vers 3. Ich danke meinem Gott, so oft ich euer gedenke, welches ich allezeit tue in allem meinem Gebet für euch alle und tue das Gebet mit Freuden für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tage an bis hierher und bin derselben in guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollführen bis an den Tag Jesu Christi. Wie es mir denn billig ist, dass ich so von euch allen denke, denn ich habe euch in meinem Herzen, die ihr alle mit mir der Gnade teilhaftig seid in meiner Gefangenschaft. Und wenn ich das Evangelium verantworte und bekräftige, Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt, von Herzensgrunde in der Liebe Jesu Christi. Und ich bete darum, dass eure Liebe je mehr und mehr reich werde an Erkenntnis und aller Erfahrung. Dass ihr prüfen möget, was das Beste sei. Auf dass ihr seid lauter und unanstößlich auf den Tag Christi, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus geschaffen wird, zu Gottes Ehre und Lob. Und der Herr möchte die Lesung und die Betrachtung dieses Wortes an uns zum Segen setzen. Mein Thema, oder ja, ich wollte eigentlich nur diesen Text so vom Herzen auslegen, aber dann kriegte ich eine Nachricht nach Haiti, da fehlt noch ein Thema für die Kassetten. Man hätte das gut fallen lassen können für Sie hier zum Zuhören, denn das kommt ja sowieso alles aus der Predigt heraus. Aber man brauchte ein Thema für die Kassetten. Und so habe ich denn zurückge-E-Mailt. Das ist ja fantastisch heute. Man bleibt ja immer verbunden. Man kann sich gar nicht mehr aus dem Staub machen. Man ist immer irgendwie zu erreichen. Und so habe ich denn diesen Text so übersetzt. Was hält uns zusammen? Was hält uns zusammen? Ihr Schwaben würdet das ganz anders sagen. Ihr sagt sowas mit hebt oder klebt. Aber ich sage das jetzt richtig schlicht norddeutsch. Ich kann ja nicht aus meiner Haut raus. Was hält uns zusammen? Was hebt? Ich möchte da ansetzen, wo steht, seit vielen Jahren wird eigentlich sehr viel Gewicht auf Gemeinschaft gelegt. Das hat sich ein bisschen geändert, sogar schon zu meinen Lebzeiten. Früher war das mehr, da wurde mehr Gewicht auf und Betonung und Wert gelegt auf Verkündigung. Man hat geschaut, wo das Wort Gottes vollmächtig gepredigt wurde. Und sehr oft gab es eigentlich gar nicht viel mehr. Alles, was die Kirche bot, war Verkündigung des Wortes. ob es nun für die Kinder war oder im Konfirmandenunterricht war, immer der Mittelpunkt und die Sache, um die es ging, war das Wort Gottes. Aber heute ist es ein wenig anders. Heute legen wir Wert auf Gemeinschaft. Und trotz aller Betonung und meines Erachtens auch des reichen Angebots an Austausch und Ausgleich, an Begegnung und Beachtung der Gemeindeglieder, reißt irgendwie die Kritik nicht ab. Immer wieder werden neue Wege gesucht, wie man die Mitglieder noch zufriedener stellt. Ja, den Leib Christi zusammenhält. Denn dadurch gibt es eine große Fluktuation, dass einfach immer mehr Gemeindeglieder schauen, wo werden sie noch mehr versorgt. Bald hätte ich gesagt, gepampert. Und so war meine Frage auch hier, der Paulus, der in einen Rückblick hält, dort im Gefängnis, hat er Zeit und er denkt an seinen Kontakt und den Gemeindeaufbau, die wie diese Gemeinde in Philippi gewachsen ist und was sie alles erlebt hat. Und dann habe ich mal daraufhin den Text angesehen. Was hält eine Gemeinde zusammen? Und dann musste ich einmal feststellen, hier Vers 3, wenn er sagt, ich danke meinem Gott, so oft ich euer gedenke, welches alle Zeit tun, alle mein Gebet für euch alle und tue das Gebet mit Freuden für eure Gemeinschaft am Evangelium. Haben Sie diesen Gedanken mal so richtig durchdacht? Wir alle wissen, was Gemeinschaft ist. Wir alle wissen, was das Evangelium ist. Aber was heißt das eigentlich, Gemeinschaft zu haben am Evangelium? Ich denke, dass Erste und Wichtige ist, so habe ich auch meinen ersten Punkt genannt, und übrigens sind mindestens 4, mal sehen, wie wir vorankommen. Außergewöhnlich, normale gute Predigt hat immer 3 Punkte, das wissen Sie. Das Erste ist also das Festhalten am Evangelium. Paulus spricht aber von der Gemeinschaft am Evangelium. Und bei der Gemeinschaft denkt er natürlich an das, was da passiert ist und was wir nachlesen können, die Sie selber nachlesen können in der Apostelgeschichte, Kapitel 16, Vers 11, dort nach dieser Missionsreise, als sie auch hingeführt werden nach Philippi. Und dort macht er den Kontakt und sucht Gottes Führung da drin, wie er Menschen erreichen kann mit dem Evangelium. Gemeinschaft am Evangelium ist eigentlich miteinander an der Ausbreitung des Evangeliums arbeiten. Und ich denke, diese Worte sind extra gewählt. Miteinander an der Ausbreitung des Evangeliums gearbeitet. Verstehen wir so Gemeinschaft? Sehen wir uns so auch in die Pflicht genommen? Nun, er blickt zurück und er erinnert sich. Und er erinnert sich mit großer Dankbarkeit, wie das Evangelium, als er es verkündigte, Menschen erreichte. Nicht gleich eine Riesenmenge. Eine Frau, Lydia, später der Kerkermeister. Und beide öffneten ihr Herz. Die eine, die schon immer eine gottesfürchtige, sich in ihrem Herzen suchende Frau war. Paulus fand sie dort, wo er vermutet hatte, würde gebetet. Und traurig, sehr traurig, er suchte diesen Platz auf, um betende Menschen zu finden und fand eigentlich nur Frauen vor. Frauengebetszeit, Frauenfrühstück, Frauen überall in der Welt, die beten. Gebetswochen, Gebetstage, wer findet sich ein? Wo sind wir Männer? Es ist genauso, wie wir es nicht zum Ausdruck bringen können, Jesus zu sagen, dass wir ihn lieb haben. Können Sie ja manchmal noch nicht mal, dass wir es unserer Frau sagen. Ich habe dich lieb. Ist ja auch überflüssig, haben wir ja schließlich gesagt, als wir uns verliebt haben und verlobt waren. Jetzt, seit der Hochzeit, ist es ja erledigt. Sie weiß es ja jetzt. Und der Jesus weiß auch, dass wir ihn lieb haben. Aber warum sagen wir es ihm nicht? Und ein Ausdruck dafür ist das Beten. Und er fand diese Frau dort. Und mit großer Dankbarkeit erinnerte sich dann, dass hier Menschen waren, die ihr Herz öffneten. Die eine beim Beten, die andere bei der Vollstreckung des Berufes, der Kerkermeister, der seine Pflicht tat, ganz bestimmt nicht Gott suchte, aber Gott ihn fand. Und auch er öffnete sein Herz und beide öffnete dann ihr Haus. Das ist Gemeinschaft am Evangelium. Herzen öffnen, Häuser öffnen, Menschen aufnehmen, die die Botschaft bringen und Menschen aufnehmen, die die Botschaft nötig haben. Gemeinschaft am Evangelium, das war seine Erfahrung, die große Erfahrung, die er machte, nämlich die Macht des Evangeliums. Als da diese Wahrsagermagd das tat, was wir als Christen tun müssen, sie durch den finsteren Geist gab, macht Reklame von Gott, macht Reklame von seinen Boten. Wie hätten wir das ausgenutzt? Hätten wir wirklich den Durchblick des Geistes gehabt, zu wissen, dass das trotzdem nicht richtig ist? Dass Gott keine Reklame haben will und keine Fürsprache haben will durch Dämonen und Teufel? Und mögen sie noch so die Wahrheit sagen? Er will uns. Er will, dass wir das Evangelium sagen. So verbietet Paulus dieser Magd, dass sie redet und weissagt, und er treibt diesen finsteren Geist aus und die Macht Gottes wird sichtbar. Aber auch das Ergebnis dieser Macht, nämlich die Anfeindung, die immer dort, wo Gott mächtig wirkt, da sind Anfeindungen. Und wir können nicht einfach ein Kuschelchrist sein Leben, wo es immer nur gut geht. Und wir können eigentlich Gott danken und er dankt, weil letztlich die Anfeindung von außen uns zusammenbringt. Ganz im Gegenteil, nachher, als er den Ältesten das klar macht, in Milet, den Ältesten aus der Epheser Gemeinde, und ihnen klar macht, der Feind aber von innen, die Zersetzung von innen, wenn erst der Teufel in Schafspelz hineinkommt in die Gemeinde, dann gibt es Zersetzung. Dann setzt man sich auseinander. Wie viel Kraft geht in den Gemeinden verloren, indem man so viel immer daran arbeiten muss, dass man sich wieder gut ist, dass man zusammenkommt. Dann setzt man sich zusammen oder man setzt sich auseinander. Und meistens ist das der Fall. Oh, ich denke da an dieses Bild von den Wildeseln. Das kennen Sie vielleicht auch. Diese Wildesel wurden immer von den Wölfen angegriffen. Und einer nach dem anderen wurde zerfetzt. Und da kam ein Esel auf diesen guten Gedanken. Auch Esel können auf gute Gedanken kommen. Lass uns doch die Köpfe zusammenstecken. Und während sie darüber nachdachten, was sie machen könnten miteinander, kamen die Wölfe. Aber da standen sie schon ganz richtig. Und sie hielten die Köpfe zusammen und mit den Füßen traten sie nach hinten aus. Und die Wölfe wurden vertrieben. Verstehen Sie, was ich sagen will? Wir müssen mehr die Köpfe zusammenstecken. Uns nicht gegenseitig treten und nicht einzeln davonlaufen und somit von den Wölfen überrannt zu werden, von dem Teufel in Angriff genommen zu werden. Was die Wildesel tun können, können wir schon lange. Paulus erinnert sich an diese Gemeinschaft des Evangeliums. Gemeinschaft des Evangeliums ist miteinander an der Ausbreitung des Evangeliums zu arbeiten. Gemeinschaft im vereinten Zeugnis. Hier steht die Verkündigung und das Gebet und die Schulung des Wortes Gottes im Mittelpunkt. Aber das war nicht nur in den ersten Tagen nach der Ausgießung des Heiligen Geistes der Fall, sondern genau hier beim Entstehen der Gemeinde. Es gibt immer ein Prinzip des Gemeindewachstums. Es gibt immer ein Prinzip der Gemeindegründung. Hier steht in Apostelgeschichte 2, 42 und nachher geht es weiter im 4, 33. Sie blieben aber beständig in der Apostellehre. Wenn es weit kommt, wollen wir noch angepredigt werden. Wenn es weit kommt, wollen wir miteinander diskutieren über das Wort. Haben wir noch Hunger darauf und ein Verlangen, gelehrt zu werden? Geht hin in alle Welt und lehret. Und dadurch mache zu Jüngern, sagt der Jesus Christus. Und in der Apostelgeschichte ist es das Geheimnis, als der Heilige Geist ausgegossen wurde und die Menschen zum Glauben kamen, blieben sie beständig in der Lehre, in der Gemeinschaft. Da ist es, das Stichwort Gemeinschaft. Und das ist eingeschlossen zwischen der Lehre und dem Brotbrechen, was nicht nur das Abendmahl war, diese besondere Aufmerksamkeit auf das Werk Christi gerichtet, sondern auch das Liebesmahl, das Miteinanderessen, das Gemeinschaft haben. Und wie kann man miteinander Gemeinschaft haben unter dem Wort des Abendmahls und des Liebesmahls, wenn nicht der Herr uns zusammenhält? Und sie blieben beständig im Gebet. Und nachher wird hinzugefügt, und mit großer Macht gaben sie Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus Christus in der Verkündigung. Das, ihr Lieben, hält eine Gemeinde zusammen. Aber er sagt noch ein zweites. Was hält uns noch zusammen? Das steht hier in dem Vers 6. Und das ist das, was wir eigentlich als Wochenlosung haben. Und darum ist es da eingeschlossen. Ich bin in derselben in guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollführen bis an den Tag Jesu Christi. Was ist es, was uns zusammenhält? Die Gemeinschaft am Evangelium, ja. Und dazu hinzu kommt zu wissen, dass Jesus an und in und durch uns und mit uns arbeitet. Wirkung des Evangeliums. Was ist das? Der in uns angefangen hat, das gute Werk. Der wird es auch vollenden. Was ist aber dieses gute Werk? Epheserbrief, da wird gesagt, dass wir tatsächlich in diesen Werken wandeln sollen, die er für uns bereitet hat. Verstehen Sie? Gemeindeprogramm ist nicht so sehr, dass wir uns immer was Neues einfallen lassen, wie wir die Gemeindeglieder glücklich, zufrieden machen können. Sondern dass wir darauf hinweisen und aufmerksam machen, dass da ein Werk vorbereitet ist, was jeder von uns tun kann, tun soll, tun muss, um geistlich zu wachsen. Dafür hat er uns Gaben gegeben, Befähigung gegeben. Und die geistlichen Gaben sind die Gaben, dass Gott uns Aufgaben gibt. Und wenn da uns die Talente ausgehen, weil wir diese natürlichen Gaben nicht haben, dann gibt er uns Fähigkeiten, es doch zu erledigen. Man kann sich also nie drücken vor den Aufgaben, die Jesus Christus uns gibt, weil er uns dafür vorbereitet hat. Da muss ich nicht so durch die Programm gehen und abchecken, was ist jetzt meine Gabe und das mache ich nur. Anpacken, was zu tun ist in einem Kreis von Gläubigen, die einen Auftrag haben an diese Welt. Johannes beschreibt das so, er sagt noch, wir haben größere Werke, es gibt größere Werke, die wir tun werden. Größere Werke, die wir tun werden, größere Werke als das, was Jesus getan hat. Da wird manchmal verstanden, dass wenn er große Wunder getan hat, machen wir noch größere Wunder. Aber wenn es das bedeuten würde, dann hätten wir noch größere Wunder getan. Und die Kirchengeschichte bis zum heutigen Tage beweist zwar nicht, dass es nicht weiter Wunder gab und weiter Wunder gibt, aber das, was heute oft propagiert wird als Wunder, sind doch Lächerlichkeiten im Vergleich zu dem, was Jesus getan hat. Wenn er tatsächlich eine Handvoll Essen nahm und hat da Tausende gespeist. Wie schön wäre das, wenn ich nach Haiti hätte gehen können und hätte nur ein paar Körner mitgenommen und hätte nur ein bisschen Medizin mitnehmen können und hätte das vervielfältigen können. Ist doch grausam, das zu leben. Zu erleben, wie so ein ganzes Volk dort im Dreck haust. Wie gerne hätte ich ein größeres Wunder getan. Krankheiten. Was haben wir hier für Schmerzen in dieser Gemeinde? Wenn man einmal den Leib Christi hier in dieser Gemeinde überprüfen würde, was da für Leid vertreten ist und echte Krankheiten und echte Nöte. Und wir stehen ohnmächtig davor. Das ist mir kein Beweis, dass das größere Wunder sind, wenn man mal hier oder dort von Wundern hört. Vielleicht irgendwann die Kopfschmerzen nehmen oder ein Bein länger und das andere kürzer machen oder wie auch immer. Das alleine ist nicht das, wovon Jesus sprach. Sondern das größere Wunder, und das ist im Kontext geschrieben zu dem Missionsbefehl, ist das größere Wunder ist, dass als Jesus kam, Jesus predigte, verließen sie ihn alle.
Und durch das Wirken des Heiligen Geistes kamen gleich bei der ersten schwachen Predigt, der Einstandspredigt des Petrus, Tausende zum Glauben. Und wenn ich dann höre, dass die Radiostation, die wir unterstützen, wofür wir auch unsere Gabe heute geben wollen, wenn ich dann höre, wie die mit ihren mickrigen Sendern trotzdem versuchen, on the air zu bleiben, damit das Evangelium ausgebreitet und verkündigt wird, wenn Tausende zum Glauben kommen, Gemeinde nach Gemeinde entsteht durch die Verkündigung des Wortes Gottes, dann ist das unser Engagement, ist das das größere Werk und dass wir verheißen durch Jesus Christus mehr Erfolg haben werden. Und das hält uns zusammen. Das ist wunderbar. Eine Gemeinde, die das permanente Ziel hat, Licht und Salz in der Welt zu sein, hat wenig Zeit, sich um die eigene Achse zu drehen. Ich habe vor Jahren mal die Geschichte erzählt, als ich von den USA zurückkam und uns ein Pfarrer dort in der Gemeinde berichtete von den Clubs an der Ostküste von USA, diese besonderen, wo nur die Reichsten reingehen können. Und trotzdem, wenn man da reingeht, wird man sehen an den Bildern, was ganz erstaunlich ist, dass da lauter Fischerbilder, lauter Seemannsbilder sind. Leute in ihren Ölkleidung getränkt, in den mickrigen Booten. Und man fragt sich, wovon diese vergilbten Bilder sprechen in so einem Hoch-Society-Club. Und dann erzählt man die Berichte, dass das eigentlich alles Rettungsstationen waren, die den Auftrag sahen, damals mit eigener Kraft und mit aller Energie tatsächlich immer an bestimmten Stellen, wo Gefahren waren, wo Schiffe immer aufliefen und strandeten und zerbrachen an den Cliffs, die zu retten. Und wie es so oft ist, verlor man dieses Ziel aus den Augen, als man größer wurde und als populärer wurde. Da konnte man zum Schluss, hatte man genug Geld durch die Spender, die so begeistert waren, was da gemacht wurde. Und schließlich konnte man selbst den Job abgeben, ihn anderen übergeben, Professionellen. Und zum Schluss hat man das Ganze ausgelagert und hat dann irgendwo professionelle Rettungsstationen gebaut. Aber die eigentlichen, die das vorhatten, die wurden zu Clubs. Und manche waren dann sauer und sagten, das muss nicht so sein, wir müssen das Eigentliche wieder treiben. Und dann zogen sie weiter und machten eine neue Rettungsstation auf. Und nach ein paar Jahren war genau dasselbe da. Man kümmerte sich nur noch um die inneren Angelegenheiten. Und das Äußere verlor man aus dem Auge. Sind wir als Gemeinde, Ludwig-Hofer Gemeinde, zu so einem exklusiven Club geworden oder sehen wir noch unsere Aufgabe als Rettungsstation? Jeder von uns, der rausgeht und Kontakt hat mit Menschen, die Jesus brauchen. Und wenn wir das im Auge haben, dann halten wir zusammen. Und das Dritte, was er sagt, was hält uns auch zusammen? Wenn ich alle Zeit tue in allem meinen Gebet für euch alle und tue das Gebet mit Freuden, dann erkenne ich das. Was uns zusammenhält, ist nicht nur die Gemeinschaft am Evangelium, nicht nur die Wirkung und der Auftrag am Evangelium, sondern die Bekräftigung des Evangeliums durchs Gebet. Das Gebet für alle. Alle Zeit in jedem Gebet für euch alle. Alle, alle. Das ist, was wir im Epheser 4 lesen, dass wir durch gegenseitige kräftige Handreichung uns stärken und stützen und somit eigentlich zum Zuge kommen lassen. Ihr Lieben, die Fürbitte ist die wirksamste Gelenkschmiere, die unterschiedlichste Glieder funktionstüchtig machen. Die Fürbitte. Es ist das Qualitätssiegel reifer Christen. Es ist die geistliche Macht, um der Auseinandersetzung mit der Welt, um in der Auseinandersetzung bestehen zu können. Es ist die beste Waffe. Die Angriffe auf die Einheiten der Gemeinde zu vereiteln und das Werk des Teufels zu zerstören. Man kann das Gebetsleben einer Gemeinde schlecht organisieren, ihr Lieben. Da werden auch Programme angeboten, da macht man sich auch Gedanken, das ist ja alles gut und recht. Aber letztlich lässt sich das nicht organisieren. Beten lernt man nur durchs Beten. Und wann betet man? Paulus sagt in Vers 7, wie es mir denn billig ist, dass ich so von euch denke. Denn ich habe euch in meinem Herzen. Und man kann das eigentlich auch in diesem Text anders lesen und anders verstehen und anders übersetzen. Und ihr habt mich ja in eurem Herzen. Wie kann ich denn es unterlassen, an euch zu denken und immer, wenn ich an euch denke, euch vor Gott zu bringen? Denn dass ich euch so lieb habe, ist ja das Werk Gottes. So, wenn ich an Gott denke, dann muss ich euch an euch denken und euch lieb haben. Wenn ich euch lieb habe, an euch denke, dann muss ich mit Gott reden und ihm danken. Das hängt zusammen. Paulus hat sie im Herzen und sie in ihn. Und es stimmt, für Menschen, die ich liebe, besonders wenn ich ihre Nöte erkenne, ist mir keine Arbeit zu viel und darum auch kein Gebet zu lang. Es ist die Liebe, die uns ins Gebet führt. Und die kann man nicht anordnen. Aber die können wir gewinnen, wenn wir uns engagieren mit den Menschen. Und nicht nur mit den eigenen. Nicht nur mit denen, denen es gut geht. Nicht nur mit denen, die schon auf dem Wege sind. Sondern zu suchen und selig zu machen, was verloren ist, mit Jesus zu gehen. Und was hält uns noch zusammen? Das letzte, das vierte, was ich sagen möchte, ist die Liebe für und untereinander. Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt, von Herzensgrund in der Liebe Jesu Christi. Und ich bete darum, dass eure Liebe je mehr und mehr reich werde an Erkenntnis und aller Erfahrung. Bitte beachten Sie die Reihenfolge. Erst Erkenntnis und dann Erfahrung. Nicht Erkenntnis aus Erfahrung, sondern Erfahrung machen durch Erkenntnis. Dass ihr prüfen möget, was das Beste sei. Dass ihr seid lauter unanstößlich auf den Tag Jesu Christi. Erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus geschaffen wird. Zur Ehre und zum Lob. Ich nenne das die Demonstration des Evangeliums. Daran soll die Welt erkennen, dass ihr Liebe untereinander habt. Das ist das Gütezeichen, das ist das Zeichen der Qualität unserer Liebe, Liebe untereinander. Nicht über den anderen, nicht so von oben herab, nicht so gnädig weiterreichend, nein. Diese Liebe untereinander wird von Jesus geboten. Er sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander lieben sollt. Was war das? Nun, das Neue war nicht mehr das Alte. Das alte Gebot war, Gott und den Nächsten lieben aus ganzer Kraft, aus ganzem Vermögen und ganzem Willen. Let's do it. Anstrengen. Unser Bestes geben. Aber Gott hat Zeit verstreichen lassen. Die Menschen konnten das ausprobieren und mussten feststellen, es reicht eben nicht aus. Es reicht hinten und vorne nicht. Und das wissen Sie. Jeder von uns strengt sich an, zu lieben. Und er macht uns plötzlich unsere eigene Natur, unsere Irritationen, die anderen machen uns einen Strich durch die Rechnung. Man will manche Feinde lieben und sie lassen uns. Sie lassen sich nicht lieben. Nein, hinzu kommt ja das Neue. Ein neues Gebot gebe ich euch. Mit anderen Worten sagt er, ich gebe euch nochmal eine Chance. Hier gibt es etwas, was euch befähigt zu lieben. Und das hält uns zusammen. Was ist das? Es ist die Liebe Jesu, die ausgegossen wird, uns gegeben wird, in unsere Herzen. Und es war die Liebe Jesu, die die Jünger zusammenhielt. Es war die Liebe Jesu, die nicht, nachdem er gegangen war, das Ganze auseinandertreiben ließ, sondern sie blieben beständig. Eine Menge von Menschen. Und Jesus hielt sie zusammen. Es ist die Frucht, wie es hier steht, der Gerechtigkeit. Und diese Frucht ist etwas, was Gott wirkt. Nicht unsere Wirkung, nicht unsere Kraft, sondern es ist Kraft des Heiligen Geistes. Gibt Jesus Christus durch seine Liebe uns die Möglichkeit, zusammenzubleiben, zusammenzuhalten. Lassen Sie mich das zusammenfassen, denn ich habe dazu ein wunderschönes Wort aus dem 2. Korinther 5, 14 und 15 gefunden. Denn die Liebe Christi drängt uns. Das sagt Schlachter dazu in seiner Übersetzung, denn die Liebe Christi hält uns zusammen. Jesus selbst hält uns fest verbunden. Die wir dafür halten, dass wenn einer für alle gestorben ist, dann sind tatsächlich alle gestorben. Ich sage es nochmal, das ist ein bisschen biblisch-theologisch zu verstehen, die wir dafür halten, dass wenn einer für alle gestorben ist, dann sind sie alle gestorben. Der eine für die alle, dann sind eben alle gestorben. Das heißt, uns hält die uns verbindende Dankbarkeit für die Sündenvergebung zusammen. Er ist für uns gestorben. Ihr Lieben, das verbindet uns alles. Was uns auch immer trennt, das verbindet uns. Durch den Tod Jesu Christi sind wir versöhnt, durch den Tod Jesu Christi sind wir aber auch vereinigt. Wir können nicht die Versöhnung mit Jesus haben, mit dem Haupt und gleichzeitig nicht die Vereinigung mit den Gliedern. Es ist also die Dankbarkeit für die Sündenvergebung. Aber mehr noch, der Text geht ja weiter, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Das heißt nochmal, uns hält nicht nur die Dankbarkeit für die Sündenvergebung zusammen, sondern das gleiche Ziel, das Jesus gesetzt hat. Nicht mehr für uns selbst leben, sondern für Jesus. Lassen Sie mich das so sagen. Das Leben, das Jesus Christus lebte, die Art seines Lebens, der Liebe und Hingabe, qualifizierte ihn für den Tod, den er starb, den stellvertretenden Tod. Und der Tod aber, den er starb, qualifiziert uns jetzt durch die Auferstehung für ein Leben, das er lebte. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht mächtig? Das hält uns zusammen. Die Vergebung durch den Tod und das Leben Christi durch die Auferstehung. Jesus brachte Menschen nicht nur zurück zu Gott, sondern brachte sie auch wieder zueinander. Das wird er auch weiterhin tun. Lassen wir es ihn nur tun. Lassen wir es ihn nur machen. Und ihm täglich die Regie dazu übertragen. Darum ist letztlich die Frage nicht, die ich am Anfang gestellt habe, was hält uns zusammen? Sondern die haben es schon mitbekommen. Wer hält uns zusammen? Und das ist die gute Nachricht. Nicht was hält uns zusammen. Noch nicht mal die richtigen biblischen Empfehlungen können uns zusammenhalten. Nur er, der sie gibt, hält uns zusammen. Denn alles, was Gott von uns fordert, nimmt er von seinem Sohn. Und das ist die gute Nachricht. Der in das gute Werk in uns angefangen hat, er wird es auch vollführen bis an den Tag Jesu Christi. So sind schließlich nicht wir, die den Zusammenhalt garantieren, sondern Jesus Christus. Ihm sei Ehre und Dank. Amen. So wollen wir das Lied 633, 1, 2 und 4, 633, 1, 2 und 4, damit eine Antwort geben.
selbst als Hirte mich regieren, so geh denn mit mir aus und ein. Ach, Herr, erhöre meine Bitten und leite mich auf allen Tritten. Ich gehe keinen Schritt allein. Fürs kann ich nicht leiten, dein Wort muss ewig feste stehen. Du sprichst, mein Auge soll dich leiten, mein Angesicht soll vor dir gehen. Ja, dein Erbarmen, deine Güte umfasst allmächtig mein Gemüte. O, lass ich nur ein kindlich sein. Ei,
wir wollen miteinander beten. O Herr, möchte es geschehen, dass wir uns nicht nur einstimmen können auf so ein Lied, sondern dass unsere Seele Ja und Amen sagt zu dieser Wahrheit deines Wortes. Und diesem guten Wort, dass uns nichts mehr am Herzen liege, als mit dir erfüllt und vergnügt zu sein. Dass wir Wert darauf legen, dass dein Name gerühmt wird. Dass uns das Ziel nicht verrückt wird, wenn es darum geht, dein Eigentum zu sein und andere zu deinem Eigentum zu machen. Herr, wir danken dir für die Dinge, die von diesem Hause ausgehen dürfen, an Predigt, an Verkündigung. Wir danken dir für die Kassetten, die in Umlauf gesetzt werden und, wie wir wissen, vielen, vielen Menschen ein Trost sind, die einen Hunger haben nach Gottes Wort. Herr, schenke es eine Erweckung, die unser Land erfasst, das in den Häusern hin und her und in den Kirchen und Gemeinden das Wort Gottes wieder Einzug hält und Menschen erreicht und Gemeinden zusammenhält. Wir beten für uns selbst, für unsere Dienste, die von hier ausgehen, an die Missionare, die aus der Ludwig-Hofacker Gemeinde gesandt werden, für andere Missionare, die durch Gemeindeglieder dieser Gemeinde geliebt und gefördert werden. Wir denken an das, was hier geschieht, von Haus zu Haus. Beten für die Hauskreise, für die Gruppen, für die Jugend, für die Kinder. Wir danken dir für das Wort, das in die Häuser getragen wird, wo Kranke sind. Wir danken dir, dass von Mund zu Mund aus den Gemeindegliedern diese Botschaft weitergegeben wird und so die Staffel ausgehändigt wird und die Flamme der Botschaft die erreicht, die in Dunkelheit sind. Danke, Herr, das hält uns zusammen. Und alles andere, was wir in Fürbitte dir sagen möchten, was uns bewegt, was uns bedrückt, was uns erfreut, Herr, das sagen wir mit den Worten, die uns dein Sohn gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wollen uns setzen. Wir wollen miteinander das Lied 743, 1 bis 3 singen. Lass mir das Ziel vor Augen bleiben. 743, 1 bis 3.
Lass mir das Ziel vor Augen bleiben, zu dem du